Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, und als Gruß untereinander wäre das lange und dicke gut. Und so hat Paulus ja auch immer seine Gemeinde gegrüßt in seinen Briefen. Gnade, Frieden von Gott, unserem Vater. Der Predigttext für heute steht in Galater 2, Vers 16 bis 21. Ich lese ihn gleich vor. Es geht, wie ich am Anfang gesagt hatte, um Rechtfertigung. Und wie gesagt, ist auch so, dass Rechtfertigung und das Thema heute keinen mehr wirklich vom Hocker reißt. Es geht aber auch vielmehr um die Frage, was ist der Zusammenhang von dem, was wir tun müssen als Christinnen und Christen, und was ist das, was in welches Heil wir eigentlich reingestellt sind. Und deshalb würde ich viel eher so das Thema drüber stellen, was ist richtig und was ist falsch, so als Fragestellung dabei. Falsch wäre zum Beispiel, als Beispiel, was mir so eingefallen ist, wenn man beim Spielen schummelt, also sich nicht an die Regeln hält. Genau, das würden die meisten sagen, das ist falsch. Falsch ist auch, wenn manche Leute sagen würden, dass wenn man beim Spielen, bei dem es ums Gewinnen geht, gar nicht gewinnen will. Weil dann ist ja das Spielen sinnlos, sagen die. Finde ich nicht, aber könnte man so sagen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja gut, stehlen ist falsch, klar, morden ist falsch, andere Menschen demütigen, sie nicht als Menschen anerkennen, ist falsch, Krieg ist falsch, hassen, andere ignorieren, etc., etc. Also da ist eine Liste, die kann man ewig weitermachen. Was wäre dementsprechend richtig? Zum Beispiel stehlen, wenn man Hunger hat, ist richtig. Stehlen, wenn man sonst nicht anders sich ernähren kann, oder wenn jetzt ein Geschwisterteil sonst stirbt, muss man dann was stehlen. Morden, wenn damit andere Morde verhindert werden können, ist das richtig? Das ist eine Frage, die sich Dietrich Bonhoeffer ja dann gestellt hat. Und dann gibt es lange und jetzt auch noch bis vor kurzem die große Diskussion um den gerechten Krieg. Ist so eine typische Examensdebatte, so ein Examensthema. Gerechter Krieg. Was sind Kriterien für einen gerechten Krieg? Kann es überhaupt so etwas geben? Und dann hat man nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich die Debatte verändert von einem gerechten Krieg zu einem gerechten Frieden. Dann hat man von einem gerechten Frieden gesprochen. Wann ist ein Frieden gerecht? Und dann gab es irgendwann die Leute, die sagen, naja, diese Debatte um den gerechten Frieden ist eigentlich eine verkappte Debatte um den gerechten Krieg. Weil in dieser Debatte geht es zum Schluss dann irgendwo rauf, ja gut, wir wollen versuchen, Frieden zu erhalten bis zum Letztmöglichen. Ja, und wenn es da nicht geht, dann müssen wir Krieg haben. Dann gibt es dann doch wieder Krieg. Kannst du dann gleich drauf. Selbstverteidigung ist richtig, Almosen sind richtig, es gibt alle möglichen Sachen, die richtig sind. Und was wir gut und richtig machen können, und es gibt jede Menge Sachen in dieser Welt, die wir falsch machen können, und das dürfte für jeden mehr oder weniger eindeutig sein. Oder ist es auch nicht, weil offenbar aus Sachen, die gut sind oder beziehungsweise richtig sind, offenbar falsche Sachen entstehen können und Sachen, die scheinbar falsch sind, auf manchen Punkten offenbar auch wieder richtig sein können. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch, da sagte mir jemand, dass er bei einer, das war CVJM, da in einem Zusammenhang, einmal haben die sich getroffen und dann war derjenige, der das vorbereitet hatte, ja, der war nicht da. Also irgendwie war krank, etc. So, dann mussten die improvisieren und dann hat einer gesagt, gut, dann nehmen wir jetzt Psalm 23 und dann reden wir drüber. Und als er dann später abends heimgegangen ist, hat er gesagt, das war heute richtig Mist, das war gar nichts. Wir haben mit den Leuten nicht sprechen können, sind nicht ins Gespräch gekommen, und 20 Jahre später kam jemand auf ihn zu und sagte ihm, dass er an diesem Abend zum Glauben gefunden hat. Ja, gut. Er sagt, ja, schön, dass er es da noch gehört hat, aber es gibt natürlich auch viele Sachen von unseren Taten, von denen wir später nicht hören, dass es gut war. Und es gibt auch ganz vieles, von dem wir nicht hören, dass es schlecht war als Folge unserer Taten. Von dem, wo wir uns auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, das haben wir jetzt aber richtig gut gemacht. mein Gott, war das schrecklich. In Galater 2, Vers 16, 21 streitet Paulus mit den Galatern, die ungestümen Galater, die jetzt schon wieder, und das sagt er dann im Eingang, abgefallen sind von dem Evangelium. Und da sind es andere, die dazugekommen sind zu ihrer Gemeinde und die ihnen ein leicht verändertes Evangelium angepriesen haben. In der Diskussion ging es damals darum, dass die ersten Christen, das waren ja alles Juden, also wir kommen aus dem Judentum, das lässt sich einfach auch nicht wegdenken und im Gegenteil ist was Schönes und was Gutes. Unser wesentlicher Teil unserer Bibel kommt aus dem jüdischen Raum. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, ja gut, Christus ist alles gut und schön, aber die jüdischen Gesetze, die müssen wir trotzdem halten. Ne? Speisegebote oder auch mit den Heiden zusammen an einem Tisch sitzen. Ich war mal zusammen mit einem Kumpel auf Athos, dieser Mönchsinsel Griechenland, orthodox. Da muss man als Protestant muss man ein Visum vorher beantragen, damit nicht so viele Ungläubige da auf diese orthodoxe Insel kommen. Also es geht maximal 4 Tage und wir sind angekommen. Es war spät abends, das nächste Kloster am Hafen, da muss man mit dem Schiff hinfahren. Ja, das hatte den Ruf, ultra-orthodox zu sein. So war es auch. Wir haben da angerufen und sagen, dürfen wir vorbeikommen? Die erste Frage war, seid ihr orthodox? Dann sagen wir, nein. Was seid ihr denn? Wenigstens katholisch. Nee, wir sind evangelisch. Um Gottes Willen, evangelisch. Und dann hat er tief eingeatmet, wirklich tief eingeatmet, ausgeatmet. Ja, okay, komm vorbei. So, mein Gott. Und wir durften rein. Wir durften mit denen nicht in einem Raum essen, an einem Tisch. Wir durften nicht am Gottesdienst teilnehmen. Wir durften mal die Kirche besichtigen. Wir haben ein Bett bekommen, wir haben zu essen bekommen. Alles gut. Und wir durften dann auch wieder gehen am nächsten Tag. Ja. Was ich sagen will, sowas gibt es auch heute noch. Doch weil wir wissen, und ich mache das jetzt ein bisschen dramatischer, weil Paulus hier, glaube ich, sehr aufgeregt ist. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, sogar selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Ich sage es nochmal, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wenn es einen Satz gibt, den man jetzt sich für die Woche mitnehmen kann, dann ist es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und damit ist eigentlich schon fast alles gesagt. Von dem, was richtig und was falsch ist in der Welt und von dem, was wir glauben, in diese Kategorien einzuteilen, es wird schwierig. Es gibt da ein Beispiel aus der Physik, da habe ich ein Bild. Timon, kannst du das gerade mal dran werfen? Ja. Es geht Werner Heisenberg. Heisenberger. Unschärferelation. Ich bin kein Physiker, Anfangs gab es ja mal einen Jugendgottesdienst und dann sollten wir praktisch die Leiter hier sich ein Lehrfach aussuchen, habe ich zum Spaß Physik genommen. Und dann geht es die zweite, was sie mir nicht gesagt haben, ist, dass mir die ganzen Leute dann Fragen stellen sollen zum Thema Physik. Das war dramatisch peinlich. Aber die unscharfe Relation hat zu tun mit der Quantenmechanik. Quantenmechanik unter anderem zur Zeit von Albert Einstein und Niels Bohr gab es da eine große Diskussion, ist damit aufgekommen und hat die Physik revolutioniert und tut sie bis heute. Nur was man damit macht, ist noch nicht so ganz klar. Man baut jetzt Quantencomputer, die funktionieren irgendwie anders als normale Computer, denn eine Datenmenge wird in einem normalen Computer in zwei Einheiten entschlüsselt, in 1 und 0. Und dann kann man verschiedene Abfolgen machen und es ist entweder 1 oder 0. Analogie, richtig oder falsch. In der Quantenmechanik funktioniert das nicht. Es gibt in der Quantenmechanik und auch in diesem, in den Messungen damit Zustände, die kann man, selbst wenn man das System genau kennt und alle Zustände kennt, nur, die sagen, verschmiert vorhersagen. Man kann nicht genau sagen, ob 1 oder 0. Es ist irgendwie beides. Es ist so, dass wenn man, dass das Ergebnis sozusagen davon abhängig ist, wie ich messe. Als ob das Ergebnis weiß, welche Messmethode oder welchen Beweis ich jetzt gerade ansetze und dann zu diesem Ergebnis kommt. Und beide Ergebnisse sind richtig. Dazu gibt es das Schrödingers Katze-Gedankenexperiment. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist nicht so abstrakt. Es geht darum, sich vorzustellen, um das Ganze in die Realität zu übertragen, dass man sich eine Katze vorstellt in einer Box. Diese Katze lebt sozusagen hermetisch abgeriegelt in einer Box. In dieser Box gibt es einen Auslöser, einen radioaktiven Auslöser. Dann, wenn ein Atom zerfällt, man weiß nicht, wann ein Atom zerfällt. Das kann ewig lange sein oder jetzt gleich sofort. In diesem Auslöser, das ist ein theoretisches Experiment, ja, ist ein Mechanismus geknüpft, der sozusagen Gift freisetzt in dem Moment, in dem dieses Atom zerfällt. So. Wenn man jetzt von außen auf diese Box schaut, kann man nicht sagen, ob diese Katze lebt oder tot ist, schon tot ist. Weil man kann nicht sagen, wann dieses Atom zerfällt. Das heißt, von außen betrachtet ist diese Katze sozusagen verschwommen, tot oder lebendig. Man kann erst wissen, was sie ist, wenn man die Box aufmacht. Soweit. Das Beispiel wird genommen, um sich bewusst zu machen, dass auch in der Naturwissenschaft richtig oder falsch, eindeutig oder uneindeutig, nicht wirklich eindeutig sind. Unsere ganze Welt kann nicht auf richtig oder falsch berufen, weil sie ganz viele Aspekte hat, in denen es weder richtig noch falsch ist. Vielleicht ist das Beispiel ein bisschen weit hergeholt. Ich habe ein zweites und wenn du das Video mal abspielen würdest. Das dauert ungefähr 5 Minuten, ist ein Gedicht. Ab und zu stoße ich im Internet immer wieder auf so Kleinode und ich zeige euch da immer wieder nochmal ein paar Sachen. Es gibt da eine Stelle, sage ich gleich. Man kann das Gedicht jetzt in zwei Richtungen interpretieren. In eine, von der ich glaube, dass sie die Autorin auch sagen wollte, und in eine andere, die komplett falsch ist. Denn das, was die Autorin hier nicht sagen wollte, was aber in einem Vers vielleicht so ein bisschen hätte anklingen können, ist, dass unser Leben eine Blackbox sei, an dessen Ende wir erst wissen, wie es jetzt ausgegangen ist, ob wir leben oder sterben, wie diese Katze. Das wäre die falsche Interpretation. Und deshalb ist auch der Ausspruch, ist Christus dein König oder sagen, denn sonst ist er dein Richter auf ewig, ich würde sagen, zumindest missverständlich, weil Christus ist sowohl unser König als auch unser Richter. Es bedeutet aber, dass das, was wir hier von Christus haben, nicht in richtig oder falsch unterschieden wird, sondern dass sozusagen das Reich Gottes, in dem wir sind, jetzt schon angefangen, aber irgendwie noch nicht da. Das ist ja dieses, in der Bibel, gerade vor allem in den Synoptikern, wird das immer so aufgemacht, verschmiert ist. Es fängt jetzt schon irgendwie an, auch wenn es jetzt schon irgendwie unkonkret ist. Im Rahmen des Galaterbriefes und des Gesetzes, in dem wir stehen, ist, wir müssen es nicht selber herstellen. Wir müssen uns nur auf Christus einlassen. Glaube ist aber etwas, was auch von ihm ausgeht. Liebe und Vertrauen sind keine Tätigkeit, sondern sind Sachen, die ein Beziehungsgefüge haben. Es sind Sachen, die wir einüben, Relationen, in die wir eintreten, Wege, die wir gehen, um miteinander auf dem Weg zu sein. Ja, wir werden sterben. Und ja, Leid ist auch hier. Aber dieses Leben ist keine Blackbox von richtig oder falsch, sondern von Jesus Christus, der uns gut will. Und deshalb glaube ich auch nicht an eine feste Gegenüberstellung von Gut und Böse in dieser Welt. Weil ich glaube, dass die Gegenüberstellung von Gut und Böse missverständlich ist im Sinne von richtig oder falsch. Es gibt keine gleichwertige Kraft neben Christus, die ihm irgendwie gleichberechtigt gegenüberstehen könnte, sondern es gibt nur Jesus. Und ja, außer Jesus gibt es nichts. Was bedeutet das für uns? Wir können uns nicht über andere stellen. Wir haben zu keiner Zeit die Möglichkeit, in eine Box zu blicken. Wir sollten uns tunlichst zurückhalten mit Urteilen von richtig oder falsch. Dogmatische Voraussetzungen, nach denen wir leben können, können gut, können schlecht sein. Vor allem sind sie schlecht, wenn wir nicht mit den anderen Menschen in Kontakt treten. Wenn wir sagen, wir sind's, sind wir es auf jeden Fall schon mal nicht. So wie in der Lesung von dem Pharisäer. Der schlug sich auf die Brust und sagte dann, Herr, Gott sei mir Sünder gnädig. Das sei unser Gebet. Und im Jesusgebet vom blinden Bettler Bartimäus, ein orthodoxes Gebet, sehr, sehr bescheiden und sehr grundsätzlich. Und das ist das, was sie dann immer im Herzensgebet mitbeten, beim Einatmen sagen sie, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Das ist unser Gebet. Mehr haben wir nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.